Wie reagiere ich? Und vermutlich werden Sie, wie viele, wie ich auch, Vorlieben haben. Also man hat so bestimmte Neigungen, auf bestimmte Gefühle so oder so oder so zu reagieren. Es gibt dann je nach Dosis, ja, also welche Aufhänger sind da, ein bisschen stärker in die Richtung, mal stärker in die Richtung. Kann man einfach mal beobachten. Und dann sagen die Buddhisten, sind da extrem optimistisch. Wenn man merkt, wie man reagiert, bemerken, da gehört Achtsamkeit dazu. Aber das haben wir alle. Wir können das. Sie haben alle, als ich Beispiele erwähnt habe, habe ich einige von Ihnen nicken sehen oder lächeln sehen. Also Sie merken das. Ja, das kann man merken. Und vor allen Dingen, wenn man da mal hinguckt, mit dem Hinweis aus den Lehren, guck mal hin, wie reagierst du? Dass schon allein das Bemerken die Macht der gewohnheitsmäßigen Reaktion ein bisschen lockert. Zumindest in dem Moment, wo man es merkt. Einfach nur bemerken, da muss man nichts weiter erstmal tun. Einfach indem man es bemerkt, ist so eine kleine konstruktive Distanz zum eigenen Verhalten. Das ist die Fähigkeit des Selbst-Bewusstseins, die Fähigkeit zu bemerken, was wir denken, sagen und tun. Die haben wir als Wesen der Gattung Homo sapiens sapiens. Und ich behaupte, dass das zweite Sapiens die Fähigkeit bedeutet, zu bemerken, was man denkt, sagt und tut. Und die haben wir per Gattung. Und bei Kindern sagt man so ab 6, 7 bildet sich das etwas deutlicher aus. Dann können sie merken, was sie tun. Und dann können sie sich auch in andere reinversetzen. Was die Folgen, also wenn sie etwas tun, was Folgen hat für andere, das können sie dann ab 6, 7 erkennen. Sie können sich da reinfühlen, weil sie diese Fähigkeit entwickeln, zu bemerken, was sie denken, sagen und tun und was für Folgen das hat. Ich sag mal, das ist erstmal eine Möglichkeit. Ich denke, dass nicht alle Erwachsenen diese Fähigkeit sehr ausgebildet haben. Und jetzt kommt etwas, was nicht so angenehm ist zu hören. In Momenten, wo wir aufgeregt, unsicher, müde, angestrengt sind, kommt uns diese Fähigkeit auch abhanden. Und dann sind wir einfach in der Reaktion drin. Man könnte jetzt psychologisch sagen, in Momenten, wo wir unruhig, aufgeregt, frustriert und sei es nur ein bisschen müde sind, ja, ein bisschen angestrengt, regredieren wir auf eingefahrenes Verhalten. Das ist ein Notprogramm, biologisch angelegt. Wenn wir angestrengt sind, wird sozusagen auf Sparflamme umgeschaltet. Und dieses komplexe, neokortikale System braucht ja unheimlich viel Energie. Ich meine, unser kleines Gehirn, 2% des Gewichts, braucht 20% unserer Energie, die wir aufnehmen. Ja, und der Neokortex braucht ziemlich viel Energie. Und wenn wir aufgeregt sind und müde, angestrengt, schaltet unser System auf Sparflamme und der Neokortex kriegt keine Energie mehr, dann funktioniert fast nur noch limbisches System, mag ich nicht, oder Hirnstamm. Überleben, Angriff, Flucht, Todstellen. In allen ihren Varianten. Ja, also beobachten, bemerken, was wir denken, sagen und tun, braucht einen gewissen Ruhemodus. Das ist mein erstes Argument für regelmäßiges Meditieren, für regelmäßiges Innehalten und spüren, wie geht's mir. Und wenn man merkt, meine Batterien sind ziemlich leer, Pause machen, umschalten in den Parasympathikus-Modus, runterfahren, ein bisschen rumhängen, ein bisschen ausruhen, Pause machen. Und nicht durch den nächsten Film und das nächste Telefonat und das nächste Projekt uns wieder in den Sympathikus-Modus hochzujagen. Der Tiger steht vor der Tür, ich muss was tun. Ja? Da ist man auch nicht so umsichtig, weil man hat ja ein konkretes Problem. Und wenn wir aufgeregt sind und in diesem starken, fokussierten Aktivitätsmodus, kriegen wir auch nicht so gut mit, was wir denken, sagen und tun. Ja. Und da kann auch der Neokortex nicht so viel. Der kann dann in beiden Fällen, also im Modus des müde und sauer Seins und angestrengt Seins und im Modus der Gefahr, Sympathikus-Modus, kann der Neokortex im Prinzip nur auch auf Sparflamme rationalisieren, was wir gerade machen. Kann nicht mehr beobachten, sondern da fallen uns nur noch gute Argumente ein, warum das richtig ist, was wir gerade machen. Nennt man rationalisieren. Ich finde immer Entschuldigungen in bestimmten Situationen. Und zwar intelligente. Ja? Ich kann immer ein paar Leute zitieren, die das auch so denken. Und das hat ja in unserer Kultur extrem hohe Bedeutung, dass man Leute zitieren kann, die das auch so machen. Ja? Oder man kann dann sagen, es ist natürlich. Ja, und so weiter. Gut. Wenn wir bemerken, wie wir reagieren auf Grundgefühle, können wir prüfen, ob das heilsam ist oder unheilsam. Und jetzt buddhistisch definiert heilsam, hat zwei Aspekte. Die Motivation ist freundlich und die Folgen sind heilsam für uns und andere. Mit der Motivation ist da manchmal so eine sehr subtile Geschichte, kann man nicht so genau, also ich kann meine Motive nie genau erkennen. Sind immer gemischt, so ein bisschen. So, vielleicht überwiegt das Heilsame manchmal, aber dann ist auch so noch ein bisschen was anderes drin und dann auch ein bisschen Unklarheit und Gewohnheit und so weiter. Ja? Aber man merkt es an den Folgen. Das heißt, bei unserem Beispiel, wie reagiere ich auf angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle? Da kann man einfach gucken, werden die angenehmen mehr oder weniger? Werden die unangenehmen weniger oder mehr? Wird die Langeweile größer oder weniger? Das kann man beobachten. Allerdings muss man da auch wieder spüren. Und es geht ja leider fast nur im Ruhemodus oder zumindest im nicht angestrengten Modus. Man kann auch gehen und zügig gehen oder auch mit sich bewegend, ja, also nicht, man muss nicht immer auf der Couch sitzen und ganz sensibel spüren, wie es gerade einem geht. Ja, also es, man braucht nicht immer eine Schon-Situation. Aber es braucht dann die Vertrautheit mit dem Spüren. Man kann ja auch manchmal einfach 2 Minuten innehalten und einfach spüren, wie geht's. Ja? Also wenn man spürt, wie es einem geht, kann man prüfen, ob das, was man denkt, sagt und tut, heilsame Folgen hat oder unheilsame. Und dann, da sind die Buddhisten extrem optimistisch, kann man neue Verhaltensweisen ausprobieren. Allerdings, nach Angaben der Neurowissenschaftler, das hat die heutige Religion, das ist ja das, was alle Leute glauben, fast alle, die ich kenne, ob jetzt Buddhisten oder Nicht-Buddhisten praktizieren, alle glauben an Neurowissenschaften. Die sagen, man muss etwas mindestens 3 Monate lang üben. Relativ regelmäßig. Dann verändern sich Synapsen. Die Verbindungen im Gehirn können sozusagen neu justiert werden und so kleine neue Bahnen entwickelt. Also 3 Monate. Und zwar nicht 1,5 Minuten am Tag, wenn man völlig K.O. ist, sondern das braucht dann schon, sagen wir mal, 10, 15 Minuten Prime Time. Also, wenn wir fit sind wie ein Turnschuh, also wach, ausgeschlafen, voller Energie, ja, mit der, also, und im Ruhemodus, sodass der Neokortex potenziell wirklich sich entfalten kann, beobachten, was wir denken, sagen und tun, Folgen des Handelns abschätzen, Komplexität ahnen, nicht schwarz-weiß. Das sind neokortikale Fähigkeiten, die uns im Prinzip potenziell zur Verfügung stehen, wenn wir ihnen den Raum geben, im Ruhemodus, ausgeschlafen, wach. Und da muss man es auch noch trainieren. Aber kann man. Und es ist jetzt nicht so, da muss man nicht Abitur machen für. Sondern man kann einfach innehalten. Da kann man auch stehen. Oder man kann sich auf den Stuhl setzen in der Küche, wenn gerade mal 5 Minuten niemand da ist sonst. Oder auch im Büro. Mein Lehrer Lama Yeshe hat gesagt, und wenn es bei euch im Büro laut ist oder auf der Arbeit, aufs Klo gehen darf man überall. Und eure Toiletten sind wunderbar sauber, finde ich ganz toll. Dann geht ihr einfach mal kurz auf Toilette und seid da mal 5 Minuten und spürt mal, wie es euch geht. Kann man machen. 2, 3 Minuten spüren. Innehalten. Okay. Und dann werden andere Verhaltensweisen empfohlen. Und ich mache das jetzt nochmal mit angenehm, unangenehm, neutral. Das ist so schön bodenständig und praktisch. Auf angenehme Gefühle wird empfohlen, mit Dankbarkeit zu reagieren. Wie schön, dass jetzt gerade alle Bedingungen zusammenkommen, dass ich diesen Pudding genießen kann. Da spielt der Pudding eine Rolle, das ist der Aufhänger. Aber auch die Tatsache, dass ich im Augenblick Lust habe, Pudding zu essen. Ich habe gerade Zeit. Ja, wenn ich in einer Minute einen Termin habe und ich bin eigentlich schon auf dem Weg zur Tür, werde ich ihn vermutlich nicht so genießen können, als wenn ich jetzt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, noch nach dem Essen, ich habe Lust auf Pudding, ich habe noch so ein Viertel des Magens ist noch nicht gefüllt und ich mag Pudding, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Dann kann ich den genießen. Also Dankbarkeit, dass gerade alle Faktoren zusammenkommen. Äußere Faktoren, äußere Bedingungen, Aufhänger, Auslöser, innere Bedingungen, Bereitschaft, Offenheit dafür, ja? Grundsätzliche Wertschätzung. Ich meine, da gehört auch immer wieder dazu, dass man sich klar macht, unser Leben ist nicht selbstverständlich. Und einige von uns sind ja auch schon ein bisschen älter, die haben noch die 50er Jahre als Kinder mitgekriegt und wissen, es war da noch nicht so komfortabel. Ja? Also ich musste in der Regel die Kleider meiner älteren Cousine auftragen. Und meine Mutter hat dann irgendwann gedacht, wahrscheinlich hat das deinen Modegeschmack verdorben. Weil irgendwann war es mir egal, was ich anhatte. Hauptsache, es war sauber und es war jetzt nicht totaler Widerstand. Aber ja, ich meine, wir wissen, den Lebensstandard, den wir jetzt haben, da können viele von uns sich noch daran erinnern, der war nicht immer so. Ja? Und da ist vielleicht auch die Dankbarkeit leichter zu wecken, ja? Wenn man das weiß. Und ich meine, viele von uns fahren in Urlaub, und nicht nur in 5-Sterne-Hotels, sondern vielleicht auch mal aufs Land irgendwo, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer, in Europa irgendwo oder auch Fernost oder so. Und gehen dann auch manchmal in Gegenden, wo es nicht so komfortabel ist. Ja, also von eigenen Erleben kriegt man mit, es ist nicht überall so toll wie bei uns. Auch wenn es hier durchaus das eine oder andere gibt, was verbesserungsfähig wäre. Aber gut, also Dankbarkeit. Eine Empfehlung bei angenehmen Gefühlen und dann schlicht Freude, dass was Schönes passiert. Und das ist eine ganz wunderbare Übung, die zu interessanten Ergebnissen führt. Wenn man sich über das, was angenehm ist, freut, wird man bemerken, die Freude wird größer. Das angenehme Gefühl wird größer oder stabiler oder intensiver. Einfach dadurch, dass man sich darüber freut. Und dazu braucht man jetzt nicht unbedingt ein Geburtstagsgeschenk kriegen oder ja, in einem Gourmet-Restaurant eine ausgefallene Speise zu essen. Da kann man einfach das Blümchen sehen oder den Sonnenstrahl oder die Katze, die da über den Weg läuft oder was auch immer, Kleinigkeiten. Oder manchmal, ist auch eine Empfehlung, guck dich in deiner Wohnung um und freu dich, was da ist, was dir am Herzen liegt. Ja? Ich kann mich immer noch erinnern, ich habe mal eine ganz teure Couch gekauft, also für meine Verhältnisse teuer. Bei anderen Leuten, die sagen, naja, ja, unteres Segment so. Aber für mich, für meine Verhältnisse habe ich mal eine teure Couch gekauft. Die habe ich jetzt über 20 Jahre. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Die kann man nämlich auch ausziehen. Da kann man sogar noch drauf schlafen, wenn man will. Also einfach, ich freue mich drüber. Oder bestimmte Dinge, manchmal sind es auch alte Dinge, die man schon lang hat, die einem einfach Freude bereiten. Und da kann man sich einfach ab und zu mal drüber freuen. Der Wohnung rumgucken, mal gucken, was alles da ist. Und sich drüber freuen. Also wenn es angenehme Gefühle gibt, sich